Epheser 4, Vers 23, 22. Ich glaube, es sind eine ganze Reihe Leute hier, die zum ersten Mal in dieser Dienstagstunde sind. Vielleicht Leute, die durch Billy Grahams Evangelisation auf unseren Kreis aufmerksam geworden sind. Wird Sie interessieren, diese Hamburger Zeitung zu sehen. Das ist ein Pressebericht. Sehen Sie mal ein großes Bild von den Menschenmassen. Der Heilige Geist geht auf die Reeperbahn und so. Nicht? Da schämt man sich für die Essener Presse. Hoffentlich haben Sie es denen auch mitgeteilt. Müssen Sie denen schreiben, sonst wissen Sie das nicht. Aber nun wollen wir in unseren Text kommen. So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Epheser 4, Vers 23 jetzt. Es ist gut, wenn Sie alle Bibel vor sich haben, sonst kann man das sehr schwer verstehen. Ich hoffe, Sie haben allen Testament, bringen Sie ein eigenes mit oder nehmen Sie eins von denen, die hier liegen. Sehen Sie, eine Evangelisation, das ist eine ganz einfache, da wird das ABC verkündigt. Jesus lebt, nimm ihn auf, kehr um. Aber muss man im Glauben vorwärts kommen? Und diese Stunde ist dazu da, dass wir vorwärts kommen im Glauben. Ich habe früher gesagt, für Fortgeschrittene, und dann haben sich viele beschwert, da möchte ich lieber so ausdrücken, für solche, die fortschreiten wollen im Glauben, damit einverstanden. Die fortschreiten wollen im Glauben. Und das kann man nur, wenn man die Bibel gründlich studiert. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, das ist nun so ein Wort, mit dem man auf den ersten Blick schrecklich wenig anfangen kann. Weil von allen Worten, die hier vorkommen, in der Bildzeitung oder in Quick nicht eins vorkommt. Höchstens das Wörtlein und vielleicht. Aber alle anderen Worte sind glattweg Worte aus dem Bereich des geistlichen Menschen, des Reiches Gottes. Und man muss nur mal so ein Wort lesen, um zu begreifen, wie entsetzlich weit unsere Welt vom Reiche Gottes entfernt ist, dass man eine so verschiedene Sprache hat. Ich kriege oft gesagt, also ihr müsst die unsere Sprache sprechen. Nein. Wenn ein Menschenmensch Gottes werden will, muss er die Sprache der Bibel kennenlernen. Sonst bleibt er ewig draußen. Wer länger in China leben will, muss nun mal also Chinesisch lernen, sonst geht das nicht. Nicht? Und wer im Reiche Gottes leben will, muss diese Sprache als seine Muttersprache lernen. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Ihnen das Ihre Sprache wird. Um Sie in diesen Text reinzubringen, habe ich verschiedene Abschnitte gemacht. Erstens. Da ist die Rede von einem alten und einem neuen Menschen. Dürfen Sie nicht so verstehen, als wenn ich in meinen 63 Jahren ein alter Mensch bin und das nette junge Mädchen hier mit den 18, das ist ein neuer Mensch. So ist es nicht gemeint. Sondern Paulus sagt, also erstens der alte und der neue Mensch. Erster Abschnitt, der alte neue Mensch. Paulus sagt, ihr Christen, ihr habt beides in euch, den alten und den neuen Menschen. Und nun legt mal den alten ab. Vers 22, so legt nun von euch ab den alten Menschen, der durch Lust im Irrtum sich verderbt. Vers 24, und zieht den neuen Menschen an. Das ist das Wunder, das mit der Bekehrung eines Menschen geschieht, mit der Bekehrung zu Jesus, dass von da ab zwei Menschen in mir sind. Das ist eine fantastische Angelegenheit. Ein Mensch, der Jesu Eigentum geworden ist, kennt auf einmal zwei Menschen in sich. Ein unbekehrter Mensch, der kennt nur einen, den alten Menschen, nur den alten. Der bekehrte Mensch kennt zwei Personen in sich, den alten und den neuen Menschen. Der alte Mensch, der zuerst da war, der stammt von Adam ab nach der Bibel. Der ist nach Adam geschaffen. Adam war der Erste, der sagte, ich brauche Gott nicht, ich werde allein fertig. Wie komme ich dazu, auch nach seinen Geboten zu fragen? Und er nahm von der Frucht und aß. Und da hat Gott gesagt, weil du meine Stimme nicht gehorcht hast, sondern der Stimme des Teufels, darum treibe ich dich aus dem Paradies. Der alte Mensch ist der, der ohne Gott fertig werden wollte. Und dann auch ohne Gott fertig werden muss. Der alte Mensch, das ist der, der die Sünde lieb hat. Wissen Sie, das hat mich bei Billy Graham so gefreut. Ich habe seit 20 Jahren immer gesagt bekommen, das Wort Sünde kennt der moderne Mensch gar nicht, höchstens Steuersünder, aber er weiß gar nicht, was Sünde ist. Billy Graham hat Sünde gesagt, aber wir haben 20.000 Menschen genau gewusst, was das ist. Ganz genau gewusst, was das ist. Das weiß der Mensch sehr gut. Wir haben alle mal Gebote Gottes gelernt. Der alte Mensch liebt die Sünde. Adam, nach Adam ist er geschaffen. Er ist fern von Gott. Der Adam wurde hinausgetrieben auf einen Acker. So sagt Gott, auf dem Dorn und Disteln wachsen. Da hat der Adam oft geschimpft. Der alte Mensch ist der, der sich jeden Tag ärgern muss und schimpfen muss. Haben Sie auch gesehen? Manche schimpfen richtig so, wie Großstädter den Tisch hauen, zu der Sorte gehöre ich. Und manche schimpfen zart, die haben eine schlechte Laune, so Frauen, die können so, ohne ein Wort zu sagen, eine Stimmung verbreiten, dass die Milch 7 Meilen im Umkreis sauer wird. Das ist der alte Mensch, der nach Adam geschaffen ist, verstehen Sie? Und der alte Mensch, der ist zum Tod verfallen. Adam kriegt gesagt, du musst sterben. In dem Augenblick, wo ich Jesus mein Leben gebe, dem Sohne Gottes, bekomme ich ein neues Leben. Da entsteht zuerst der babyhaft, der neue Mensch, der, wie steht hier, Vers 24, der nach Gott geschaffen ist. Dessen Vorbild ist nicht mehr Adam, sondern der neue Mensch, der Vorbild der lebendige Gott. Gott hasst die Sünde, der neue Mensch, der hasst die Sünde. Der neue Gott, bei Gott ist Freude, der neue Mensch hat Freude und nicht mehr Geschimpf und Gemeckere. Und Gott stirbt nicht, der hat ewiges Leben, der neue Mensch ist im ewigen Leben. Nicht? Der hat ewiges Leben. Und nun sagt der Paulus, Mensch, zunächst ist alles beides da, der alte und der neue Mensch. Der adamitische und der nach, weil Gott verborgen ist und in Jesus gekommen ist, der nach Jesus Christus geschaffene Mensch, die sind beide bei uns da. Sehen Sie, da wird ganz deutlich, dass Christenleute tatsächlich etwas grundsätzlich anderes sind als Weltmenschen. Wenn ihr Menschen sind, die sich zum Herrn Jesus bekehrt haben, richtig, dann hat in ihrem Leben was ganz Neues angefangen. Dann will der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, sich durchsetzen. Da müssen wir helfen dabei. Das geht nicht. Also den Zahn können sie schmerzlos ziehen lassen. Da merken sie nichts von. Aber dass der neue Mensch sich durchsetzt, das geht nicht schmerzlos. Da sagt Paulus, legt den alten Menschen ab. Ich komme noch drauf und ziehe einen neuen an. Die beiden liegen miteinander im Kampf. Ich will mal ein Beispiel brauchen, das ist nicht sehr glücklich, aber es macht ein wenig deutlich, als Junge, komisch, was man als Kind gelesen hat, das vergisst man sein Leben nicht. So Heidi, kennen Sie Heidi von Spiri? Nicht? So einfach herrlich, nicht? Das könnte ich Ihnen beinahe wirklich noch erzählen, Heidi, was dem so Mädchen war, ja. Und da war eher so eine Geschichte von Zigeunerkind, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Das also irgendwie, ich habe so, das habe ich dunkle Erinnerungen von dem Zigeunerkind. Wahrscheinlich ist geraubt worden von Zigeunern irgendwo, und ist nun ein richtig verkommenes kleines Blatt und wird dann von ganz reichen Leuten angenommen und soll da Erbe werden. Und ist das der Inhalt der Geschichte war der, dass dieses ganz verkommene Kind nun auf einmal versetzt wird in diese wundervolle Villa und in das völlig neue Leben hineinerzogen wird als Erbe. Das geht nicht auf einen Schlag. Nicht war der alte Mensch, war das unerzogene Zigeunerblatt, das also anderen ins Gesicht kratzte, das fluchte wie ein Kümmeltürke und spuckte, wenn ihm was nicht passte und mit den Fingern aß und so. Und dass der neue Mensch war Erbe in einem schönen Schlösschen, eine Stellung in der Gesellschaft und das gab nun einen heißen Kampf, wenn plötzlich so am Tisch, nicht Diener servieren, auf einmal der alte Mensch rausgab und anfing zu spucken und das Porzellan runterzufeuern im Zorn. Nicht, da brach der alte Mensch raus. Aber er musste überwunden werden. Das Bild ist schlecht, weil es sich beides Mal um natürliche Dinge handelt. Verstehen Sie, der neue Mensch aber ist durch den Geist Gottes in uns geschaffen. Aber Sie verstehen wenig, das will Paulus sagen. Er hat es mal an anderer Stelle so ausgedrückt, im Galaterbrief, das Fleisch, die Natur, ist gegen den Heiligen Geist und der Geist ist gegen die Natur. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in einem Menschen, der Jesus gehört und kommt in Konflikt mit unserer Natur. Und Natur kommt in Konflikt mit dem, was der Geist Gottes ist. Und das gibt heiße Kämpfe. Das gibt so heiße Kämpfe, dass manch einer sagt, nach 4 Wochen Christenstand, hätte ich mich lieber gar nicht darauf eingelassen. Hätte ich mich lieber gar nicht auf die Sache eingelassen. Das habe ich oft erlebt, dass junge Christen auf einmal den Mut verloren und sagten, ich dachte so einfach, nun neues Leben anzufangen. Da sind die alten Freunde, die alten Gewohnheiten, da ist der ganze alte Mensch. Unser Triebleben und dann erlebt man Sünde, man möchte einen Kompromiss schließen zwischen alt und neu, das geht überhaupt schon gar nicht, nicht? Und da verliert man leicht den Mut. Sie dürfen den Mut nicht verlieren, denn der neue Mensch ist ja im Grunde der Herr Jesus selber, der in ihnen Wohnung genommen hat. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür aufgeht, zu dem werde ich eingehen. Das ist schön, das Wort im Johannesevangelium. Jesus kam in sein Eigentum und die seinen Namen nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus selber, der gekreuzigte Sohn Gottes, der erhöht ist, kommt ins Herz von Menschen und das ist selber der neue Mensch. Und darum dürfen sie nicht den Mut verlieren. Das heißt, es handelt sich darum, dass Jesus immer mehr Raum in unserem Leben gewinnt. Und Fleisch und Blut wollen was anderes. Natürlich gibt es einen Kampf. Und der Kampf macht manchmal müde. Ein alter Christen haben sie. Habe ich den Namen vergessen, verzeihen Sie, Alterserscheinung. Mit über 60 noch für alles entschuldigt. Ein Württemberger, der hat einmal das schöne Wort gesagt. Ich Ich bin mir selber böse. Ich bin mir selber böse. Der wollte dir sagen, nicht dem alten Menschen, der sie immer regeln will, dem rede ich nicht mehr. Dem kehre ich in den Rücken, mit dem bin ich zu Fall. Mein Wille hat Partei ergriffen für den neuen Menschen, für Jesus in meinem Leben. Und nun sehen Sie, ich habe oft gesagt, es ist so schön, wenn man alte, reif gewordene Jesus-Jünger trifft. Ich denke an so Leute wie meine Mutter, meine wundervolle Frau, oder an den alten Pfarrer Christlieb, den viele alte Besucher der Terstegen-Ruhr-Konferenz noch kennen, oder meinen Freund, den Inspektor Hoffmann, so ein Siegerländer, gesiegt wie ein Holzschnitt hatte der. Wenn ich an so Leute denke, die waren alt geworden im Christenstand, in der Nachfolge Jesu. Und über diesen alten Leuten lag eine Frische, wie sie einen Morgen jetzt hat, wie sie, wenn der Tau gefallen ist, die Sonne aufgeht, an so einem schönen Herbstmorgen. Und ich glaube, diese Frische, diese Lebendigkeit über alten, reich gewordenen Christen, liegt einfach daran, dass sie ihr Leben lang mit ihrer alten Natur im Krieg lagen. So ein Weltmensch, der längst mit sich Frieden geschlossen hat, der wird dann im Alter säuerlich und bequem und schimpft auf alles und so, wissen Sie, nicht? Immer noch vergnügungssüchtig, was weiß ich. Alte Jesus-Jünger, über den liegt ein göttlicher Hauch von Frische. Ihr Leben ist nie gealtert, weil der alte und der neue Mensch miteinander im Kampf lagen. Da setzt man keinen Speck an, nicht? Alte und neue Mensch im Kampf, legt den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an. Lieben Freunde, das ist so wichtig, im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. Ich möchte mal in den Himmel kommen. Ich weiß, wenn ich hier die Augen schließe, wird meine Seele das Angesicht Jesu sehen. Freue ich mich drauf. Und ich werde viele meiner Brüder und Schwestern und Geistesverwandten treffen, die ich hier nicht mehr gesehen habe oder von denen ich Abschied nehmen musste. Aber vor allem werde ich Jesus sehen und bei ihm warten auf den Tag der neuen Welt und der Auferstehung. Ja, lieben Freunde, wer der neuen Welt teilhaben will, der muss hier schon sich einüben. Der muss hier schon einüben. Ich bekam diesen Tagen einen Brief oder was war es von einem Mann, der irgendwo in einer Stadt einen Vortrag halten muss, die sehr viel höher ist als Essen. Essen hat nur 100 Meter Höhe über Meer. Und der Mann ist ein bisschen herzkrank. Und da ist er ein paar Tage vorher hingefahren, um sich daran zu gewöhnen. An die Luft, an die Höhe, nicht weil das Herz. Lieben Freunde, wer in den Himmel kommen will, muss sich hier dran gewöhnen. In den Himmel passt der alte Mensch aber überhaupt nicht rein. Da passt nur der neue rein. Also, dass ich so ausdrücke, ist das Ablegen des alten Menschen, das Anziehen des neuen Menschen, Training auf dem Himmel. Christen sind Leute, die haben das Beste noch vor sich. Die haben eine lebendige Hoffnung des ewigen Lebens. Und darauf schauen sie und darauf ist ihr Leben eingerichtet. Und darum sagen sie, ich kann mit dem alten Menschen nichts anfangen. Der gehört zum Gepäck, das ich ablegen muss. Der neue Mensch, aller Kampf um Heiligung unseres Lebens ist, das ich so sage, Training auf die zukünftige Welt. Ich darf es in einem Beispiel mal klar machen. Sehen Sie, zur neuen Welt und zum neuen Menschen gehört zum Beispiel, dass man den dreieinigen Gott von Herzen lobt. Die Welt kennt Gott nicht, langweilig, gähnt und so. Und für einen neuen Menschen ist die Herrlichkeit des lebendigen Gottes und seines Sohnes, Herrn Jesus und des Heiligen Geistes, was Wundervolles. Also lobt man Gott. Loben Sie Gott? Haben Sie heute Morgen gebetet? Ich danke dir, ich bete dich an, ich lobe dich. Haben Sie es? Sehen Sie, jetzt habe ich oft ein Beispiel gebraucht. Da war mal ein Kirchenchor. der Kirchenchor übte für ein großes Kirchenkonzert.
Länger nicht, das kennen Sie, habe ich viel übrig.
Dieser Kirchenchor übte für ein großes Kirchenkonzert. Und als das Konzert nun war, alles ist voll, nicht wahr, und der Chor, da die Damen in weißen Blusen, Männer in Schwarz und so, da kommt ein Fräulein aus dem Sopran, die war allerdings ein halbes Jahr nicht da gewesen, und setzt sich da in Sopran hin. Da sagt der Dirigent, also Fräulein, hören Sie mal, tut mir schrecklich leid. Sie haben nie mitgeübt, jetzt können Sie auch nicht mitsingen. Jetzt können Sie auch nicht mitsingen. Sie haben nie mitgeübt, können Sie nicht mitsingen. Im Himmel wird mal ein Lob Gottes sein. Ja, da kann er noch mitsingen, der hier geübt hat. Im Himmel wird große Reinheit sein. Da kann doch bloß mit dabei sein, wer hier um Reinheit gerungen hat. Im Himmel wird eine Weltraftigkeit sein. Da kann er nur mitsingen, wer hier die Lüge abgelegt hat und redet die Wahrheit. Verstehen Sie? Wir müssen, hier ist unser ganzes Leben eine Übung für den großen Chor der Ewigkeit. Das heißt, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen, das geschieht. Immer mit dem Blick auf die zukünftige Welt. Der alte Mensch in uns hat überhaupt keine Verheißung, der gehört zur vergänglichen Welt. Der neue Mensch, der ist gleichsam ein Stück der zukünftigen Welt und alle Verheißungen. Aber jetzt muss ich zum zweiten Punkt gehen. Nachdem ich den alten und den neuen Menschen ihm vorgestellt habe, muss ich jetzt also fragen, was sagt nun Paulus vom alten Menschen? Ich muss Acht geben, dass ich mich nicht zu lange aufhalte, dass wir auch noch zum Neuen kommen. Da hat mir einer gesagt, über die Sünden können die Pastoren viel besser predigen als über die Tugenden. Das ist richtig, das ist immer interessanter so zu reden, nicht? Ich möchte es nicht so machen. Aber wir müssen doch hören, was Paulus über den alten Menschen sagt. Also zweiter Teil, der alte Mensch. Geben Sie mal dem Herrn, der eben kam, da noch ein Testament, sonst kann man gar nicht folgen. Epheser 4, Vers 22. So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen. Tausend Dank. Das gehört ja, natürlich. Den alten Menschen, der durch Lust im Irrtum sich verderbt. Nur ein Sätzchen, und es ist eine Menge drin. Zunächst muss ich dies sagen. Sehen Sie, für einen Pfarrer ist es sehr ermüdend, welch ein Geschrei heute gemacht wird um den sogenannten modernen Mensch. Der moderne Mensch, als wenn ich von Anno Torvalds rede, dabei rechnen wir auch dazu, nicht? Aber wir kriegen auf allen Synoden, auf Akademien und Büchern, und wo wir gehen und stehen, mitgeteilt, was mit dem modernen Menschen los ist. Der moderne Mensch sprach zum Beispiel nicht mehr, wie kriege ich Frieden mit Gott. Der moderne Mensch denkt anders über sexuelle Fragen als der Mensch von anderen. Der moderne Mensch ist gehetzt, ist gejagt. Der moderne Mensch lebt vom Komfortismus. Und da ist mir das heute so tröstlich gewesen. Hier steht nämlich mit einem Satz, der moderne Mensch ist bereits veraltet und völlig überholt. Es lohnt gar nicht, so lange über ihn zu reden. Wie es dauernd geschieht. Denn der moderne Mensch gehört auch zum alten Menschen, der durch Lust im Irrtum sich verderbe. Das galt für die alten Römer und für die alten Griechen. Also, wir nennen sie Alte, die waren aber auch ganz jung zu ihrer Zeit. Das galt für die Menschen aller Zeiten genau wie für den modernen Menschen. Und es ist etwas Großartiges, dass der Mensch, der also nur mit Stolz zu allen Seiten die modernen Menschen nennt, von der Bibel glatt abserviert wird, alter Mensch. Veralteter Mensch könnten wir übersetzen, nicht? Veralteter Mensch. Er hat mal in einer Evangelisation über das Thema gesprochen, der moderne Mensch ist überholt. Das ist etwa hier gemeint. Der moderne Mensch ist überholt. Was hier vom Menschen gesagt ist, vom alten Menschen, ist nämlich tatsächlich einfach allgemeingültig. Das gilt für den modernen Menschen. Erstens, er wird von Lüsten getrieben. Er möchte tun, wozu er Lust hat. Wenn Gottes Gebot sagt, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen sollen, dann sagt der moderne Mensch oder der alte Mensch, der veralte Mensch, wie komme ich dazu? Ich bin der Herr, mein Gott. Ich will keine anderen Götter neben mir haben. So sagt der Mensch, nicht? Zu allen Zeiten. Er will tun, was er lustig ist. Ich frage einen Jungen, hör mal, du kamst in unsere Bibelstunde, warum kommst du nicht mehr? Dann kriege ich in 99% aller Fälle die Antwort, ich habe keine Lust mehr. Dein Mensch, du bist auf dem schlimmen Weg geraten. Du fragst also, wozu habe ich Lust? Du wirst eines Tages Lust haben, Menschen totzuschlagen. Du wirst eines Tages, du lässt mich also jetzt regieren von deinen Lüsten. Das fängt sehr fein an. Das fängt sehr fein an. Wozu ich Lust habe. Das ist mein Recht. Das ist doch alte Mensch. Mein Herz hat Lust, sich brutal durchzusetzen. Mein Herz hat je und dann Lust, mächtig zu schwindeln und zu lügen. Nicht? Mein Herz hat Lust, je und dann ganz gefährlichen Krach anzufangen. Wieso soll ich mir alles gefallen lassen? Mein Herz hat Lust zu erotischen Abenteuern. Und sehen Sie, der moderne Mensch sagt, das ist doch mein Recht. Das ist der alte Mensch sagt das. Er wird von Lüsten getrieben. Bitte fragen wir uns, wie stark regiert die Lust mein Leben? Denken Sie nicht nur an Erotische. Es ist mir erschütternd, wie alte Leute, wenn sie nicht nur die Zucht des Heiligen Geistes rechtzeitig kamen, schrecklich werden können. Ihre Lüste liegen in einem anderen Gebiet, andere Menschen zu quälen und sie im Mittelpunkt zu setzen. Und das gilt für alle Lebensalter. Das Zweite, was Paulus von dem alten Menschen sagt, ist, dass er im Irrtum lebt. Legt ihn von euch ab, den nach dem folgenden Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verzehrt. Der alte Mensch lebt im Irrtum. Er lebt nämlich auf allen Gebieten im Irrtum. Er lebt zum Beispiel im Irrtum, dass er recht sei. Die Religion von 90% der Deutschen ist, ich tue Recht und scheue niemand. Ist nicht so. 50% von ihnen sind auch überzeugt, dass sie richtig sind. Und wenn alle Menschen in Deutschland zur Wehr stehen, gut um uns. Und das ist der Generalirrtum. Die Bibel sagt, da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Die Bibel sagt, die sind alle miteinander, einer nach dem anderen, nicht am Block, sondern jeder für sich, Sünder vor Gott und haben nichts vor ihm zu melden. Also auch der natürliche Mensch steht im Irrtum, ich bin schon recht. Er lebt weiter in dem Irrtum, dass seine Lüste Gott wohlgefällig werden. Wissen Sie, die deutsche Geschichte, die ich als Pfarrer erlebt habe, muss ich nochmal erzählen. Da ging mir das auf, was heißt die Irrtum des natürlichen Menschen. Da kam ein Fräulein zu mir, eine Beamtin, eine gute Stellung, und sagte, ich soll ihr helfen. Ich sagte, was haben Sie? Der sagte, sehen Sie, ich habe mich von dem Doktor sowieso behandeln lassen. Das ist ein sehr tüchtiger Arzt. Und da sind wir uns sehr näher gekommen und haben jetzt ein intimes Verhältnis. Ja, sag ich, und was soll ich? Ja, sehen Sie, jetzt ist die Frau Doktor so eifersüchtig, können Sie nicht mit dir mal reden, dass die nicht so eifersüchtig ist? Ich sage, dazu wollen Sie Pastor ausreichend holen. Das ist ja allerhand. Fräulein, wissen Sie, dass Sie in die fremde Ehe einbrechen, dass das vor Gott Sünde ist, dass in der Bibel steht, draußen sind die Ehebrecher. Und da lächelt sie ein Lächeln wie sämtliche Filmdieben von Hollywood und zusammen und sagt, Aber nein, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Und was vom Himmel ist, das kann nicht Sünde sein. Und das sprachen gleichsam 100.000 kleine Mädchen aus ihr. Verstehen Sie? Nicht? Die erklären, meine Lust ist gut, meine Leidenschaft ist richtig, mein Trieb ist vor Gott recht. Das eine Himmelsmacht kann nicht Sünde sein. Da hing mir auf, nicht wahr, was heißt im Irrtum? Ich habe das eine sehr krasse Geschichte, und da sind wir uns alle einig, die wir hier sitzen, wahrscheinlich, dass das Fräulein, dass Sie an dieser Stelle nicht zum Pastor gelaufen wären, nicht? Aber in irgendeiner Form trifft uns das ja leicht. Ich erinnere mich, wie in mein Elternhaus, da war ich noch ein junger Mann, öfters ein Mann kam, ein Christ, der so arg viel damit operierte, es sei ihm klar, das sei der Wille Gottes. Er sagte immer, das ist der Wille des Herrn. Das ist der Wille des Herrn. Und was er wollte, war immer der Wille des Herrn. Bis meine Mutter mal, ich konnte so näher energisch werden, sagen wir ihm, Schulze, er hieß anders nicht, aber sagen wir Schulze, eines Tages, wie er wieder sagte, das ist der Wille des Herrn, dass sie, dann gab er uns Diktate. Da sagt meine Bruder, das ist recht, das ist der Wille des Herrn und soll es Herrn Schulze, aber keines anderen Herrn. Wie leicht verwechseln wir unseren eigenen Willen mit dem Willen Gottes und kommen in diese Irrtümer hinein. Es ist furchtbar wichtig, dass wir uns an der, wissen Sie, täglich in der Schrift lesen, damit wir in der Luft Gottes sehen und Willen Gottes erkennen können. Ach, der natürliche Mensch, der alte Mensch lebt im Irrtum. Er lebt in dem ständigen Irrtum. Er könne in den Dingen dieser Welt Glück finden. Wissen Sie, als Jugendpfarrer verbannt mich das manchmal, wenn ich all dieses junge Volk sehe, das nichts mehr hat und nichts mehr glaubt und nur noch eigentlich im Grunde glücklich werden will. Und nun, ja, am Sonntag war Piers Degens Rufkonferenz und da sprach so ein alter, schlichter Bruder, ein Arbeiter, und der sagte, wir alle suchen immer unser Glück in den Dingen der Welt und da gleichen wir den Hühnern. Den Hühnern? Ich fuhr richtig auf. Da sagte, die kratzen immer im Staub rum und wirbeln Staub auf, ob sie nicht ein richtiges Körnchen dann auch finden könnten. Und er sagte, die Menschen kratzen und wirbeln Riesenstaub auf, nicht? Und werden doch nicht satt. Das ist der große Irrtum. Gutes Bild mit den Hühnern, nicht? Diese Schale, diese Schale. Staub aufwirbeln, tollen Staub machen, nicht? Und finden wir nicht mal satt dabei. Der große Irrtum. Der alte Mensch sucht das Glück an der verkehrten Stelle. Der neue Mensch, der weiß, was Freude und Glück ist, nicht? In Jesus sein. Und vom alten Menschen wird noch gesagt, er verderbt sich. Er macht sich unglücklich. Der durch Sünde im Irrtum, durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Der alte Mensch macht sich immer nur unglücklich. Na, denken Sie doch an die Zeit vor Ihrer Bekehrung. Sind Sie glücklich gewesen? Hier sitzen unbekehrte Leute. Sind Sie glücklich? Wissen Sie, ich habe in letzter Zeit richtig verstehen gelernt, dass jede Sünde eine Wirklichkeit ist, die auf uns liegt. Ich will mal so ein Bild brauchen. Denken Sie, wir hätten allen unsichtbaren Rucksack. Und jedes Mal, wenn ich sündige, dann kommt ein Stein in den Rucksack rein. Ich kann sagen, ich habe keine Sünde. Den Rucksack mit dem Stein habe ich doch. Ich kann sagen, das ist doch keine Sünde. Sünde ist vor Gott und da lege ich Gott einen Stein rein in den Rucksack. Und da schleppen wir uns ab und häufen Sünde auf Sünde und denken, da ist nichts bei. Ich habe es ja vergessen. Vor Gott ist es nicht vergessen. Er lädt uns auf. Die Bibel sagt, dass der Mensch mit beladenem Gewissen rumläuft. So verderbt er sich und er verderbt sich bis in die Hölle. Diese Last wird so groß, dass sie ihn hineinzieht. in die Hölle, in den Abgrund, wo Gott nicht mehr hinsieht. Man kann verloren gehen. Jetzt kommt der dritte Abschnitt, der neue Mensch. Können Sie noch zuhören. Das sind schwere Sachen. Und es wäre mir schrecklich, wenn Sie einschliefen. Wissen Sie, ich sage immer, wenn der Erste einschläft, dann lasse ich pensionieren. Inzwischen ist längst der Erste eingeschlafen, ich bin immer noch da. Der neue Mensch. Sprechen wir vom neuen Menschen. Zunächst muss ich sagen, der alte Mensch, das habe ich noch vergessen, der alte Mensch soll abgelegt werden. Der alte Mensch soll abgelegt werden, damit der neue Platz wird. Ziehet den alten Menschen aus. Wie steht hier, nicht? Leget von euch ab den alten Menschen. Verzeihen Sie, wenn ich ein dummes Bild brauche. Es geschieht je und dann, dass ich vor dem Brett stehe, wo meine Schuhe stehen. Und sage, Frau, da müssen mal neue her. Ja, sagt die Frau, müssen wir ein paar alte wegschmeißen. Oder verschenken. Gucke ich die Stiefel an, schief getreten bis doch hinaus. Ja, die kann ich wirklich nicht mehr tragen. Die muss man ablegen. Und sagt die Frau, gut, tu mal weg. Er sagt, halt, vielleicht kann man sie doch mal im Garten tragen, wenn es gerade dreckig ist. Auf einmal merke ich, kann mich so schwer davon trennen. Man ist so schön eingelaufen in den alten Schuhen, nicht? Das ist Pech für die Schuhmänner, dass die alten Schuhe so schön eingelaufen sind. So schön eingelaufen. Und darum kann man sich so schwer davon trennen. Und so geht es mit den alten Menschen auch. Man hat sich so schön eingelaufen in die alten Bahnen, die alten Sünden, die alten Gewohnheiten. Hat man sich so eingelaufen, nicht? Man hat sich daran gewöhnt, dass der Krach nun schon 8 Jahre dauert. Machen wir weiter. Es würde etwas fehlen, wenn man den Krach nicht mehr hätte, nicht? Und das ist ein schmutziges Verhältnis. Man ist schon so weit. Man kann so schlecht. Aber man ist so schön eingelaufen. Da ist und so weiter. Nicht? Sie verstehen? Man hat sich so gewöhnt an den alten Menschen. Leget ab. Ich könnte das ja wirklich nicht, mich von einem alten Menschen trennen, wenn mir nicht stände ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Ja. Da klingt auf einmal alles ganz anders. So, zieht den neuen Menschen an. Vorher heißt schon, erneuert euch im Geist eures Gemütes. Darf ich Ihnen zunächst mal zu dem Vers 23 was sagen? Erneuert euch im Geist eures Gemütes. Sie wissen, dass das Neue Testament griechisch geschrieben ist und dass Übersetzung so eine Sache ist. Wenn ich es ganz wörtlich übersetzen will, dann würde ich sagen, erneuert euch im Geist des Verstandes. Jetzt will ich mal sinngemäß übersetzen. Erneuert euch in dem Heiligen Geist, der in eure Vernunft hineingegeben ist. Erneuert euch durch den Heiligen Geist, der eure Vernunft erleuchtet hat. Erneuert euch durch den Heiligen Geist, der eure Vernunft erleuchtet hat. Also ein bisschen mitdenken, auch wenn Sie müde sind. Erneuert euch durch den Heiligen Geist, der eure Vernunft erleuchtet. Sehen Sie, der natürliche Mensch ist dunkel in der Vernunft. Nun schenkt Jesus seinen Leuten den Heiligen Geist. Sie kriegen ein ganz anderes Denken. Von daher erneuert euch. Erneuert euch gleichsam von dem Heiligen Geist her, der in eure Vernunft hineingegeben ist, in eure Vernunft erhält. Das ist mir so interessant, dass die Erneuerung vom Heiligen Geist kommt. Aber dass unsere Vernunft dabei ist. Mann, du musst überlegen, was der Heilige Geist jetzt von dir will. Dazu braucht man Stille. Das ist also das Erste, der Heilige Geist, der neue Mensch kann nur gedeihen, wenn auch Stille da ist. Meine Vernunft muss ich mit dem Heiligen Geist bereden. Was verlangt denn heute die Pflicht des neuen Menschen? Haben Sie morgens, ehe Sie den Tag anfangen, Stille. Schließen Sie Bude zu, nehmen Sie Ihr Testament, lesen Sie ein paar Verse und dann reden Sie mit dem Heiland und bringen ihn Ihren Sach. Der Heilige Geist, der in Ihre Vernunft hineingegeben ist, wird Sie nun richtig leiten. Nicht? Wird Sie nun richtig leiten. Und damit sind wir gleich bei dem anderen, das ist genau dasselbe. Zieht den neuen Menschen an. Es ist für mich sehr anstrengend, dass ich mich jeden Morgen neu anziehen muss. Ich habe immer so überlegt, wie viel einfacher es wäre, man würde am 1. Januar einen Anzug am Leib angegossen kriegen und er würde bis zum 31. Dezember da bleiben. Rechnen Sie mal aus, wie viel Zeit man verschwendet fürs Anziehen, nicht? Jeden Morgen neu. Und wir armen Männer dann noch rasieren, nicht? Frisieren kann ich mir sparen, aber rasieren ist so gut. Dies alles ist eine sehr mühselige Angelegenheit. Aber es bleibt uns nicht erspart. Wir können ja nicht im Schlafanzug hier aufkreuzen, nicht? Und wir können auch nicht in Kleidern schlafen. Lieben Freunde, ziehe den neuen Menschen an. Das ist ein tägliches Geschäft. Sehen Sie, es gibt eine einmalige Bekehrung. Es ist nicht so, dass ich das Heil jeden Tag ergreifen muss. Man tritt mal aus der Finsternis ins Licht und wird ein Kind Gottes. Aber dass ich nun als Kind Gottes wandle, dazu gehört, dass ich jeden Morgen dem alten Menschen Schlag gebe und den neuen anziehe. Das geschieht eben, das steht, das ist dasselbe wie erneuere euch im Geist eures Gemütes, verstehen Sie? Darum wird mit unserem Christenleben nichts, wenn wir nicht Morgenstille haben. Ernsthaft. Wird einfach nicht. Dann braucht der alte Mensch los, der neue Mensch kriegt keine Luft mehr und alles ist schief. Nicht? Man braucht Morgenstille. Dass der alte Mensch eben einen kleinen Kindschlag kriegt, auf die Kindspitze, das ist das betäubt, und der neue schwört das. Denn das haben wir ja gehört, der alte Mensch, der wird uns zu schaffen machen, der verteidigt seine Rechte bis zu meinem letzten Atemzug. Vielleicht schimpfe ich meine Frau noch an in den letzten drei Wochen, nicht, weil das Kapital so das heißt. Das weiß ich. So macht mir der alte Mensch zu schaffen, nicht? Bis zum letzten Atemzug. Und darum muss ich jeden Morgen einen neuen Menschen anziehen. Heiland, ich will dir gehören. Herr Jesus, du hast mir erkauft. Jetzt will ich auf dem Boden der Gnade stehen. Heiliger Geist, nun regiere auch meine Gedanken und meine Taten und meine Sinne. Herr Jesus, nimm auch die Sünden des gestrigen Tages mit deinem Blut weg. Und lass mich heute dir mehr Ehre machen. Herr Jesus, gib das. Und so, verstehen Sie, das heißt neuen Menschen anziehen. Wissen Sie, wenn man so einen Kerl trifft, der in Kleidern geschlafen hat, im Krieg haben wir das manchmal gemacht, das sieht man einem an, nicht? Also da nimmt man drei Schritt Abstand. Und es gibt so Christen, die gleichen dem Mann, der in Kleidern geschlafen hat. Sie haben nicht den neuen Menschen angezogen. Und es ist was Armseliges über so ein Christenleben. Nicht? Was Muffiges, was Trübes, was Schreckliches. Zieht den neuen Menschen an. Das Modell des neuen Menschen ist Gott. Das ist unendlich. Man sagt uns, wir stammen vom Affen ab. Unser Modell sei der Affe. Lieben Freunde, wie dem auch sei, glaube jeder, was er will, das Modell des neuen Menschen ist Gott. Jesus sagt mal, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und weil ich Gott nicht kenne, nur soweit er in Jesus gekommen ist, Jesus ist Gott, kann ich sagen, ihr sollt vollkommen sein wie Jesus. Ach, wissen Sie, und dann gucke ich mir mein kümmerliches Leben an, dann sage ich, das ist ja unmöglich, dass ich vollkommen bin. Sage ich, werde es auch nie ganz erreichen. Aber man soll damit anfangen. Sehen Sie, als ich schreiben lernte auf einer Schiefertafel, wir hatten noch nicht die Ganzheitsmethode, wir lernten I, E. Und dann machte mir das unsere Lehrerin in Elberfeld vor. Und das schien mir zauberhaft, wie schön die schrieb. Und da habe ich den Griff hingeschmissen und gesagt, das werde ich nie lernen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es heute noch nicht richtig gelernt, so ein schönes I zu schreiben wie die Lehrerin, nicht? Werde ich nie lernen. Konnte ich deshalb aufstecken, in die Schule zu gehen? Nein. Sondern ich musste halt üben. Ich bin heute noch dran, ich versuche schön zu schreiben. Das verstehen Sie. Das kann mich nicht hindern, dass ich immer besser zu schreiben lernte und lerne. Ihr sollt vollkommen sein wie Jesus, so rein, so selbstlos, so barmherzig, so für die anderen in den Tod gehen. Da sah ja Jesus möglich, sagte, fang doch mal an. Fang doch mal an, gib's doch nicht gleich auf. Das ist nicht gleich. Es gibt Christen, wenn die sich bekehren, dann verzweifeln sie, dass sie nicht gleich völlig heilig geworden sind. Ja, das ist genauso, wenn das Kind verzweifelt, dass nicht gleich höhere Mathematik kam in der untersten Klasse. Nicht? Fangen Sie an. Vollkommen sein, wie Jesus vollkommen ist. Und denken Sie, wir haben einen geduldigen Lehrer. Es gibt ungeduldige Lehrer, wenn das Kind so lange so schlecht schreibt, außer am Tisch nicht. Wir haben einen geduldigen Lehrer, der Heilige Geist ist ein sehr geduldiger Lehrer. Ach, was hat er mit mir schon Geduld gehabt, ich 63. Und es ist noch so wenig von der Vollkommenheit Jesu in meinem Leben. Aber das kann mich nicht hindern, weiterzumachen und zu lernen. Und der Heilige Geist ist sehr geduldig, mir immer wieder zu sagen, das stimmt nicht. Und das darfst du nicht machen. Und das musst du besser machen. Du musst vollkommen werden, wie Jesus vollkommen ist. Der Heilige Geist, ein geduldiger Lehrer. Jetzt muss ich zum Schluss etwas sehr, sehr Wichtiges sagen. Wir nennen das, was ich jetzt ausgeführt habe, den neuen Menschen zum Leben zu verhelfen, die Heiligung unseres Lebens. Und nun gibt es sehr viele Christen, die daran in Verzweiflung geraten. Es gibt sehr viele Jesusleute, die in einer geheimen Verzweiflung rumlaufen, weil der alte Mensch noch so mächtig ist und der neue noch so wenig zum Durchbruch kommt. Und dann packt sie die Verzweiflung. Jetzt will ich was sagen. Wenn Verzweiflung da ist in diesem Kampf, dann ist von vornherein falsch gewesen. Denn Christenleben fängt damit an, dass ich Jesus aufnehme und weiß, er nimmt mich an. Christenstand fängt damit an, dass ich mein verlorenes, sündiges Leben dem Heiland gebe, der am Kreuz alle meine Sünde weggetragen hat. Und nicht ruhe, bis ich weiß, er hat mich angenommen. Und wenn ich nun sein schlechter Schüler bin, sein schlechter Schüler, dann bin ich doch sein Schüler und angenommen, nicht? Und angenommen. Und darum kann ich nie in Verzweiflung kommen. Wenn es mit der Heiligung langsam geht, es muss vorangehen, aber wenn es langsam geht, es kann mich nie in Verzweiflung treiben. Denn ich bin ja sein Eigentum, ich bin ja angenommen. Und nun lassen wir uns recht darin üben und trainieren, den alten Menschen jeden Tag auszuziehen, um den neuen zum Leben zu verhelfen.